Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich, mit euch Gemeinschaft in diesem Gottesdienst zu haben und bitte Gott, dass er zu uns allen gleichermaßen spricht durch sein ewiges Wort. Es wurde eben schon darauf hingewiesen, dass morgen ja ein besonderer Tag im Ablauf des Kirchenjahres ist, Ewigkeitssonntag oder wie es im Kalender auch steht, Totensonntag. Und ich will auch darauf versuchen, eben einen Tag vorher, weil ihr morgen ja keinen Gottesdienst habt, einzugehen. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich beginne mit einem Erlebnis vor 4 Tagen. Meine Frau war unterwegs. Ich hatte verschiedene Dinge auf dem Büro erledigt und vorbereitet. Und ich hatte den Eindruck, ich sollte jetzt auch mal eine Verschnaufpause einlegen und einen Spaziergang machen. Und 100 Meter von unserem Haus beginnt der Hauptfriedhof von Friedberg. Und irgendwo hatte ich den Eindruck, du sollst über den Friedhof gehen. Und betete Gott, zu Gott, lass mich auf Leute treffen, wenn das auch in deinem Sinn ist, die es vielleicht nötig haben. Und hatte mir ein paar Schriften mitgenommen und dann noch so eine Karte mit einem Hinweis auf das Internet und bin losgegangen. Es war schon ein bisschen dämmerig und ich schaue so über den Friedhof weg und sehe keine Person. Da habe ich gedacht, was sollst du hier machen? Jetzt gehst du mal hier über den Friedhof ein Stück weiter entlang. Und habe so innerlich gebetet, Herr, wenn du willst, dass ich jemanden treffe, dann schenk das. Ich bin offen für deinen Auftrag. Gehe weiter. Mit einem Mal höre ich jemand reden, aber ich sehe keinen Menschen. Ich gehe noch 10 Meter weiter und da merke ich, da ist die Hecke zu Ende. Drehe mich ein Stück rum und ein paar Meter weiter sitzt ein älterer Mann auf einem Klappstuhl an einem ganz frischen Grab. Und ich ging so vorsichtig auf ihn zu, habe ihn begrüßt und wir haben ein wenig miteinander gesprochen. Er hat mir sein Leid geklagt, dass seine Frau erst kürzlich verstorben ist und hier beerdigt liegt. Und er hatte das Grab ganz liebevoll, wie man das so kurz nach der Beerdigung kann, eingerichtet. Und irgendwann kamen wir auch auf Gott und die Ewigkeit zu sprechen. Und dann sagte er, er hatte eigentlich keine Beziehung dazu. Seine Frau hätte das schon eher gehabt. Ja, ich sage, so ist das manchmal. Da hat man lange im Leben keine Beziehung zu solchen Fragen. Aber vielleicht können wir uns doch mal in ein paar Minuten darüber unterhalten, was nach dem Sterben kommt. Und dann haben wir so ein wenig darüber gesprochen und dann habe ich ihm eine Schrift gegeben und er hat sie auch gern angenommen und er sagt, die werde ich lesen. Und da geht es um das Evangelium, das uns durch Jesus Christus Hoffnung geschenkt wird über das Grab und den Tod hinaus. Und ich werde jetzt ab und zu mal schauen, ob er wieder da sitzt. Er hat mir gesagt, er würde jeden Tag dahin kommen, aber wahrscheinlich nicht nach der Uhr zur gleichen Zeit und hoffe, ihn wieder zu treffen. So kann einem das gehen. Und jetzt lese ich uns den Predigttext und der beschäftigt sich auch mit diesem Thema, das ich gerade angeschnitten habe. Wer die Bibel dabei hat, kann das mit aufschlagen. Und zwar Lukas Evangelium lässt sich eigentlich ganz leicht finden. Auch für die, die noch nicht ganz so bewandert sind in der Bibel vielleicht, sage ich, im Neuen Testament ist das die 3. Schrift. Matthäus, Markus, Lukas, Kapitel 7. Und ich lese die Verse 11 bis 17. Danach ging Jesus in eine Stadt mit Namen Nain. Und seine Jünger und viele Menschen gingen mit ihm. Als er aber in die Nähe des Stadttors kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Menge aus der Stadt ging mit ihr. Als sie der Herr sah, ergriff ihn Erbarmen mit ihr, und er sagte zu ihr: Weine nicht. Und er trat heran und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen, und er sprach zu dem Sohn: Ich sage dir, stehe auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter, und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sagten: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgetreten, und Gott hat sein Volk besucht. Und die Kunde von ihm durchlief ganz Judäa und die gesamte Umgebung. Soweit der Bibeltext. Ich denke, wir gehören alle zu den Leuten, die das Leben lieben. Aber wenn wir das Leben lieben, wissen wir eigentlich zumindest im Hinterkopf, dass man die harte Wirklichkeit des Todes nicht ausklammern sollte aus seiner Lebensrechnung. Hier haben wir ein Ereignis geschildert in der Stadt Nain, 50 Kilometer südwestlich von Kapernaum in Galiläa, also im Norden Israels. Da war schon einmal eine große Sache geschehen in der Nachbarschaft von Nain, als der Prophet Elisa einer Witwe begegnete, deren Sohn gerade gestorben war. Und den durfte er im Auftrag Gottes auferwecken. Und nun viel später tut in dieser selben Örtlichkeit Jesus dieses Wunder der Totenauferweckung. Was für eine bedeutsame Begegnung wird uns hier geschildert. Da ist der Zug des Lebens mit Jesus. Und der Fürst des Lebens ist Jesus, und er ist im Mittelpunkt. Und dieser Zug des Lebens trifft mit einem Mal auf den Zug des Todes, der den Toten im Mittelpunkt hat. Und dieser Trauerzug begibt sich, wie man damals eine Beerdigung abgehalten hat, nach außerhalb der Stadt, weil kein Toter bei den Juden innerhalb der Stadt beerdigt werden durfte. Und nach morgenländischer Sitte gingen die klagenden Frauen, die Flötenspieler und die Zimbelspieler dem Leichenzug voran. Und dann kam die trauernde Witwe, die nicht nur ihren Mann, sondern auch den einzigen Sohn, ihren Beschützer und Ernährer, verloren hatte. Und nach ihr trugen vier Männer die Bahre, ein Brett ohne Deckel, auf dem der Tote lag, eingehüllt in ein Leichentuch, meistens mit aufgedecktem Gesicht. Und zuletzt folgten im Zug alle Freunde und alle Bekannten. Nein hatte eigentlich eine andere Bedeutung. Wisst ihr, was Nein übersetzt ins Deutsche heißt, der Name der Stadt? Die Liebliche, die Angenehme. Und dies war nun alles andere als lieblich und angenehm. Denn die Witwe merkte in ihrer Not nichts von der Lieblichkeit und der Angenehmheit in dieser Stadt. Und Jesus wurde von diesem Leid und dieser tiefen Trauer der Frau bis ins Innerste erschüttert. Es steht ja im Grundtext der Bibel ein Wort, das im Neuen Testament öfter gebraucht wird, wenn jemand als ganze Persönlichkeit erschüttert ist. Wir sagen im Deutschen, es geht ihm an die Nieren. Und wir haben ähnliche Ausdrücke dafür. Und so ging es Jesus auch. Bis ins Innerste war er hinein erschüttert. Und dann ruft er aus, weine nicht. Was für ein Befehl in dieser Situation. Ist es nicht gut zu weinen, wenn man Trauer hat? Ist es nicht deswegen gut, weil man dann schon ein Stück Trauerarbeit leistet und im Weinen vielleicht auch ein Stückchen Befreiung erfährt von dem Schmerz? Warum sagt Jesus, weine nicht und hatte Erbarmen mit dieser Frau? Jesus wusste, ich werde mich jetzt als Herr über den Tod erweisen. Denn es steht dieses Wort Herr, Kyrios hier, der über alles Macht hat. Über alles Macht im Leben und über alles Macht in dieser Welt und darüber hinaus alle Macht in der Ewigkeit. Und dieser Text macht uns eigentlich vier Wahrheiten deutlich. Die erste Wahrheit, nichts ist so sicher und schmerzhaft wie der Tod. Das, was hier jetzt geschildert wird, ist eigentlich auch wieder eine wunderbare Geschichte. Auf dem Weg zum Grab wird der Tote wieder lebendig. Und die Beerdigung, die begonnen hat, wird nicht fortgesetzt, sie fällt aus. Weinen wird in Lachen und Trauer in Freude verwandelt. Aber irgendwann wird es bei dem jungen Mann wieder so weit sein, nachdem er von den Toten auferweckt wurde, dass er sterben muss. Man wird dann seinen Leichnam erneut hinaustragen und dann wird die Beerdigung tatsächlich stattfinden. Und mit dieser harten Wirklichkeit des Todes müssen wir uns alle auseinandersetzen. Unser Leben ist ein Leben, das unweigerlich zum Tod führt. Das wissen wir doch alle. Es gibt keine Minute unseres Lebens, die ohne Bedrohung wäre. Ohne Bedrohung durch den Tod. In einem alten Kirchenlied wird dieser Tatbestand so geschildert, mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. So heißt es ganz richtig in diesem Lied. Und wenn man ins Alte Testament hineinschaut, dann kann man Worte des Königs David lesen, die er an seinen besten Freund Jonathan gerichtet hat. Er sagte zu seinem Freund, wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Das ist Realismus, biblischer Realismus. Steht in 1. Samuel, Kapitel 20, Vers 3. Könnt ihr mal nachlesen. Das kennen wir doch eigentlich auch, jeder weiß das. Ein falscher Schritt auf dem Zebrastreifen, eine Sekunde Unachtsamkeit auf der Autobahn oder ein plötzlicher Herzstillstand können den Tod bedeuten. Wie haben wir es in der letzten Nummer von Idea Spektrum gelesen? Hermann Traub, dieser Streiter für das Evangelium aus der Nähe von Karlsruhe, tat Dienst auf einer Gemeindefreizeit und hielt die Bibelarbeiten. Und die Freizeit hatte wunderbar begonnen und am nächsten Morgen erscheint er nicht zur Bibelarbeit. Man schaut nach auf seinem Zimmer, er ist gestorben. Die Deutschen sagen manchmal mitten in den Seelen, mitten in der Arbeit gestorben. Heimgegangen mit 69 Jahren. Natürlich werden wir nicht ständig an den Tod denken, das wäre vielleicht ein bisschen abnorm. Wir versuchen, diesen unheimlichen Gedanken eigentlich auszuweichen. Todkranke werden oft früh genug aus der Wohnung geschafft, weil man es schrecklich findet, einen Toten bei sich in der Wohnung zu haben. Das ist die Realität heute. Und wir bemühen uns als Menschen, den Tod zu verharmlosen. Viele decken mit einem Vermögen an Kränzen und Blumen die Särge ab und die Gräber. Und wir sprechen so verniedlichend vom Verscheiden, vom Ableben, vom Weggehen, vom Einschlafen. Und ringen, wenn wir Trost geben sollen, um tröstende Worte. Ich habe kürzlich die Aufgabe gehabt, eine Predigt zu halten, zu einem Text über, aus dem Hiob-Buch, leidige Tröster, wenn uns die Worte fehlen, zu trösten. Da ist mir das wieder aufgegangen, wie schwierig das manchmal ist. Wie die Freunde Hiobs 7 Tage geschwiegen haben und kein Wort gesagt haben. Und als sie anfingen zu reden, war es meist verkehrt, was sie gesagt haben. Aber das ist heute nicht mein Thema, das lasse ich jetzt mal weg. Aber wir stimmen den Tod nicht freundlicher, wenn wir ihn verniedlichen. Er bleibt unser aller Feind. Nichts fürchten die Menschen letztlich mehr als ihn. Und bei allen Verdrängungsversuchen wissen wir genau, nichts ist so sicher wie der Tod. Und eines Tages bin ich, ist jeder von uns an der Reihe. Der Tod ist unser Ernstfall. Darum sollten wir beten, wie es im Psalm 90 heißt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Da spricht der Beter offen aus, was wir alle wissen, aber was wir gern von uns wegschieben. Wir müssen sterben, um uns dann vor Gott und für unser Leben zu verantworten. Gott zieht uns zur Rechenschaft und fragt uns nach unserem Verhältnis zu den Mitmenschen, aber noch mehr danach, ob wir unserem Leben, ob wir mit dem ganzen Leben eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus eingegangen sind oder nicht. Denn nur der, der bereits hier auf dieser Erde an Christus glaubt und mit ihm und für ihn lebt, nur der wird einmal im kommenden Gericht Gottes bestehen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ich möchte das jetzt sehr persönlich machen, an dieser Stelle und zu uns, zu jedem ganz persönlich reden. Klug sind wir dann, wenn wir keine Realitätsflucht begehen, sondern die letzten und tiefsten Fragen in unserem Leben zulassen und auf Gottes Antwort hören. Und es sind in der Hauptsache 3 Fragen. Die uns in unserem Leben beschäftigen sollen und die nach einer Antwort drängen. Die erste Frage ist, woher komme ich? Wem verdanke ich mein Dasein? Antwort, du und ich, wir alle miteinander, kommen aus der Schöpferhand des lebendigen Gottes. 2. Frage, wozu lebe ich? Antwort, um mich Gott und Jesus Christus in einer bewussten Entscheidung zuzuwenden und zu seiner Ehre zu leben. Das ist unsere Bestimmung. Und die 3. Frage, wohin gehe ich, wenn wir die Bühne dieser Welt verlassen müssen? Hoffentlich zurück zu Gott. Aber wir werden alle, ob uns das passt oder nicht, zurück zu Gott gehen, um Rechenschaft für unser Leben abzulegen, uns vor Gott zu verantworten. Und wir gehen zurück, um durch den Glauben an Jesus Christus für immer und ewig bei Gott zu sein, wenn wir mit ihm gelebt haben. Sterben müssen alle. Warum eigentlich? Die Bibel gibt uns auf diese Frage eine eindeutige Antwort wegen unserer Sünde, die uns von Gott trennt. In Römer 6, 23 wird es so formuliert: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Klug sein heißt darum, Jesus Christus in das Leben aufnehmen, als Retter und Herrn, ihm nachfolgen, ihm dienen von ganzem Herzen, egal in welchem Stand und Beruf wir sind, zu seiner Ehre leben. Der bekannte Christ Kurt Rommel hat es treffend einmal so gesagt: Klug ist, wer Ja sagt zum Leben. Wir leben nicht in der Lebensverneinung, sondern in der Lebensbejahung, wenn wir uns als Geschöpfe Gottes begreifen. Also klug ist, wer Ja sagt zum Leben. Wer aber auch Ja sagt zum Sterben und Ja sagt zum Herrn über das Leben und über das Sterben. Wer Ja sagt zum Herrn des ewigen Lebens, zu Jesus Christus. Hast du das schon getan in deinem Leben? Ja gesagt zu dem, der Herr ist, der uns hier in diesem Bericht vorgestellt wird als der Herr über Leben und Tod. Zu ihm müssen wir das Ja finden. Ich möchte alle heute hier bitten, Jesus in das Leben aufzunehmen, sofern das noch nicht geschehen ist. Es lohnt sich für diese Zeit und schon gar für die Ewigkeit, wenn die Zeit hier zum Abschluss gekommen ist. Der Gießener Medizinprofessor, er war Dekan für Humanwissenschaften an der Universitätsklinik, Dr. Ringleb, wurde vor Jahren in der Gießener Allgemeinen Zeitung zitiert in einem Bericht über den Kongress für Sterbebegleitung mit folgendem Satz: Dieser Mann sagte, ich habe viele Menschen sterben sehen, aber ich habe nur gläubige Christen getröstet sterben sehen. Getröstet, weil es einem Ziel entgegengeht. Und wir haben ja nicht allzu weit weg die Klinik Hohe Mark im Taunus. Und einer der gründenden Ärzte, Alfred Lechler, schrieb damals: Alle Beweise des Unglaubens scheitern an der einen Tatsache, dass noch nie ein Mensch in seiner Todesstunde bereut hat, ein Christ zu sein. Was ist das für ein Satz? Da merken wir, was uns halten und was uns trösten kann. Und wenn es ganz persönlich gemacht werden soll, dann kann die Hingabe an Jesus Christus, wenn wir klug sind und wirklich unser Leben ordnen wollen vor Gott, mit folgenden Worten geschehen: Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Dass alles, was hier bedeutungsvoll und wertvoll ist, einmal bedeutungslos und wertlos wird. Dass ich alles, was ich hier erringe und erreiche, wieder verliere. Dass ich im Blick auf meinen Besitz einmal besitzlos und im Blick auf meine Kraft und Macht einmal kraft- und machtlos werde. Dass dieses Leben mit seinen Inhalten ein Ende nimmt, aber ich selbst damit noch nicht am Ende bin. Dass ich, wenn ich hier alles loswerde, doch dich nicht loswerde. Dass ich einmal vor dir stehen werde und die Frage, ob ich dann vor dir, Gott, bestehen kann, sich daran entscheidet, wie ich jetzt zu dir stehe. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Damit ich nicht ziellos lebe, sondern mit Blick auf das Ziel bei Jesus zu sein. Damit ich nicht gottlos lebe, sondern mit dem Blick auf Gott. Damit ich nicht tue, was mir und anderen Menschen gefällt, sondern was vor deinen Augen zählt und Gültigkeit hat. Damit ich mich nach dir richte, wenn du mich richten wirst. Damit ich meine Zeit als Möglichkeit und Gelegenheit ansehe, mich auf das Ziel und auf die Begegnung mit dir vorzubereiten. Herr, wenn ich mich jetzt zu dir halte, dann wirst du einmal auch zu mir halten. Und weil ich nur dann die richtige Sicht für mein Leben habe, wenn ich den Tod, das Ziel und dich im Blick habe, darum, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Wer so sein Leben oder mit ähnlichen Worten Jesus ausliefert, der darf dann in der Gewissheit leben und zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt, auch in der Gewissheit sterben. Herr Jesus, von allem, was ich, muss ich einmal Abschied nehmen, nur nicht von dir. So hat es der Theologieprofessor Theodor Christlieb, der in Bonn unterrichtete, einmal gesagt. Um diese Gewissheit, mit Jesus zu leben und mit ihm ewig verbunden zu bleiben, diese Gewissheit kann jeder geschenkt bekommen. Christus wird sie denen geben, die sich ihm anvertrauen und ihm ausliefern. Und solche Menschen sind durch Gottes Gegenwart getröstet, auch im Schmerz des Abschiednehmens von einem geliebten Menschen. Haben wir uns vorbereitet auf die letzte Stunde, auf die nie endende Ewigkeit? Der ist der größte Narr, der dieses Leben versucht zu genießen, aber seine Lebensrechnung ohne Gott dabei gemacht hat. Darauf kommt es an, wir dürfen das Leben genießen. Wir werden sogar aufgefordert in der Bibel dazu. Das Leben hier kann schön sein, es hat viele schöne Seiten. Und auch diese Schöpfung ist nicht nur die verdorbene Schöpfung, sie hat so viele schöne Seiten. Wir können Gott darüber danken und ihn von Herzen preisen. Haben wir uns auf den Tod eingestellt? Das Zweite. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Der junge Mann von Nain hatte den Tod hinter sich. Wir wissen nicht, ob es ein gnädiger Sekundentod oder ein Sterben mit einem langen Todeskampf gewesen ist. Wir wissen auch nicht, ob er fromm oder gottlos gelebt hat. Jedenfalls hatte er das Sterben hinter sich, das uns noch bevorsteht. War es nun gnädig von Jesus, ihn in das Leben zurückzuholen? Oder war es grausam, ihm später noch ein zweites Mal das Sterben und den Tod zuzumuten? Jesus, der auferweckt wurde, musste nicht wieder sterben. Darauf komme ich gleich noch einmal zu sprechen. Aber alle, die Jesus auferweckt hatte, oder die auch andere im Alten Testament auferweckt hatten, die mussten wieder sterben. War das gnädig, sie aufzuerwecken? Das sind so Fragen, die sich uns stellen. Aber hier geht es nicht darum, dass einem Menschen eine Fristverlängerung des Lebens zugestanden wird, bis schließlich die Lebensuhr endgültig abgelaufen ist. Nein, die Auferweckung dieses jungen Mannes ist viel tiefer angelegt. Die Auferweckung ist eine Kampfansage Jesu gegen den Tod. Es wird uns hier gezeigt, Jesus Christus spricht das letzte Wort und nicht der Tod. Er ist es, der Herr über Leben und Tod ist. Jesus ist nicht nur der Herr des Lebens, das auch, sondern auch der Herr des Todes. Junger Mann, ich sage dir, stehe auf. Und damit zeigt Jesus, dass er dem Tod die Macht genommen hat. Er ist der Herr über das Leben und den Tod. Das gilt auch für das zweite Sterben dieses Mannes, das er dann wieder vor sich hatte. So wie der Tod hier für eine befristete Zeit seine Beute hergeben musste, so wird er sie einmal für immer hergeben müssen, und zwar für alle Toten, die Großen und die Kleinen, die Frommen und die Gottlosen, die Mächtigen und die Schwachen. Wenn ihr das einmal nachlesen wollt, schlagt zu Hause eure Bibeln auf. In Offenbarung Kapitel 21 wird uns Folgendes gesagt. Ich zitiere nur ein paar Verse oder Kapitel 20, vielmehr am Schluss. Da ist vom letzten jüngsten Gericht die Rede und da steht ab Vers 11: Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und ihr Platz fand sich nicht mehr. Und ich sah die Toten, große und kleine, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken und ob sie im Buch des Lebens standen oder nicht. Das lest zu Hause einfach mal nach. Es wird der Tod keine andere Wahl haben, wenn der Sohn Gottes alle Toten rufen wird. Wir haben jetzt in Kürze wieder ein Seniorentreffen, eine Adventfeier. Wir haben diese Adventfeier unter ein Thema gestellt, Advent-Doppelpunkt, in Erwartung leben. Und die Unterfrage, Untertitel, was ist das größte zukünftige Ereignis der Weltgeschichte? Wird uns von Jesus sehr deutlich gesagt, wenn ihr mal diese Kapitel Matthäus 24, 25 zu Hause in Ruhe lest und auch die entsprechenden Parallelkapitel in den anderen Evangelien, dann werdet ihr sehen, Jesus ist der Herr auch über den Tod. Und dann kommt er mit seinen Engeln in Macht und Herrlichkeit und alle Toten werden vor ihm erscheinen. Und dann werden sie geteilt, wie ein Hirte die Schafe, so wird das im Bild ausgedrückt, von den Böcken trennt. Die mit Jesus gelebt haben zu seiner Rechten und die ohne ihn gelebt haben zu seiner Linken. So wie das hier in Offenbarung 20 beschrieben wird. Also wenn der Sohn Gottes kommt, hat der Tod keine Chance mehr, die Verstorbenen festzuhalten. Alle werden freigesetzt und werden vor den richtenden Gott gestellt. Das ist ja heute ganz unmodern zu sagen. Aber genau das fehlt an vielen Stellen in der Verkündigung. Was hat das alles für einen Sinn, so ein oberflächliches Evangelium zu sagen, wenn wir nicht auf die letzten Stunden und die letzten Ereignisse vorbereitet werden? Darauf kommt es an. Unser Leben muss gegründet sein im Glauben an Christus, muss auf Christus stehen. Und dann sind wir bei ihm im Leben und im Sterben. Und er ist bei uns. Wunderbar. Wenn wir uns das hier näher anschauen, dann wird es so sein, wie es Paulus geschrieben hat in diesem berühmten Kapitel, 1. Korinther 15. Der Tod ist dann verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Großartig. Das ist Hoffnung. Das ist Gewissheit. die mich durchs Leben trägt, auch durch leidvolle Strecken. Sicher, Jesus starb wie ein ohnmächtiger Mensch am Kreuz für unsere Sünden. Aber dann, ein paar Tage später, wurde Ostern und Jesus war wieder da. Er wurde nicht wiederbelebt wie der junge Mann von Nain, sondern auferweckt. Auferweckt zu ewigem Leben, zu einem Sein, das nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Denn er konnte hinter verschlossenen Türen auftreten und wieder verschwinden. Das können wir im Evangelium lesen. Deswegen kam er zu den Seinen in das Haus, obwohl aus Angst vor den Seinen, vor den Feinden Türen und Fenster verschlossen waren. Mit einem Mal merken sie, dieser Herr, der auferstanden ist, hat alles im Griff. Da gibt es nichts, was er nicht im Griff hätte. Wunderbar, an diesen Jesus zu glauben. Jesus war in einer Weise lebendig, dass der Tod ihn nicht mehr anrühren konnte, sondern sich eingestehen müsste, dieser Jesus ist der Herr auch über den Tod und auch über das Sterben, bis es über die Schwelle des Lebens in die Ewigkeit geht. Und nun das Dritte. Der Tod ist nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, ewig, ohne den Tod fürchten zu müssen. Johannes 14, Vers 19. Mit dem Tod ist nichts aus. Fortsetzung folgt, ohne Wenn und Aber. Das hat Jesus ganz deutlich beschrieben, zum Beispiel im 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums wird es uns berichtet. Da wird uns erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Die haben sehr unterschiedlich gelebt und dann kam das Sterben. Der Lazarus wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. So wird es dort gesagt. Abraham ist der Vater aller Glaubenden aller Zeiten. In die Abteilung des Totenreiches, wo die Glaubenden hinkommen. Und der andere starb auch und war in der Qual. Die Bibel macht deutlich, in dem Moment, in dem wir sterben, die Bühne dieser Welt verlassen, gehen wir ins Totenreich, das zwei Abteilungen hat, die unabänderlich voneinander geschieden sind. Die an Jesus Glaubenden, die das Geschenk der Vergebung ihrer Sünden von Jesus erbeten haben, die ihm nachgefolgt sind, die kommen in den Wartesaal des Himmels, so hat es mal jemand formuliert, in den Schoß Abrahams oder wie Jesus zu dem einen Mitgekreuzigten sagte, der ihn gebeten hatte, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dort wird es kein Leid, keinen Tod, keine Schmerzen mehr geben, nur Freude, Frieden, Liebe und Gemeinschaft mit allen vollendeten Gläubigen. Und was ist mit den anderen, die Jesus nicht nachgefolgt sind, die ihn nicht als den Herrn in ihr Leben aufgenommen haben, die ihrem eigenen Herzen gefolgt sind, die kommen, so hat es dieser Betreffende gesagt, den ich eben schon zitiert habe, in das Untersuchungsgefängnis der Hölle, der ewigen Gottesferne. Könnt ihr nachlesen in Lukas Kapitel 16. Und sie bleiben fern von Gott. Es gibt kein Hinüber und Herüber mehr. Die Würfel sind gefallen, wenn wir gestorben sind. Und dann fängt die Selbstanklage bei diesen an, dass sie so viele Gelegenheiten sich zu Jesus zu bekehren, auf dieser Erde verpasst haben und das nicht wollten oder gleichgültig in den Tag hineingelebt haben, je nachdem. Die Gelegenheiten, mit Gott durch Jesus in Ordnung zu kommen, haben sie nicht genutzt. Jetzt, nachdem sie in dieser anderen Abteilung des Totenreiches sind und dort Qual leiden, wie es heißt, würden sie sich gerne bekehren. Aber es ist zu spät. Für immer. Hier erlebt man, wenn man diesen Text liest, mit: Nach dem Tod geht's weiter. Und das verdichtet sich zu der persönlichen Frage: Wo wirst du? Wo werde ich? Die Ewigkeit zu bringen. Wir haben nur diese beiden Möglichkeiten. Das kann uns passen oder nicht. Wir können sagen, das gefällt uns nicht, das Schwarz-Weiß-Malerei. Aber das hat Jesus gesagt. Und es geht nicht nach dem, was wir festsetzen, sondern nach dem, was Gott festgesetzt hat. Hast du die Gewissheit, wohin du kommst? Die sollte jeder haben. Was kann uns sonst trösten? In diesem Leben, wenn das Leid kommt und wenn es ans Sterben geht. Und morgen erinnern sich viele daran, hoffentlich auch auf den Gräbern. Gott bietet uns hier allen das ewige Leben an. Ein Leben in ewiger Geborgenheit, ohne Angst, voller Staunen, viel Güte und Freude bei Gott. Auch wenn die Christusnachfolge hier manchmal ganz unten durchgeht. Wir werden morgen früh einen Gottesdienst haben bei uns in Friedberg von Open Doors. Christenverfolgung. Es sind unendlich viele Christen auf der Welt, die Schlimmes mit durchmachen, weil sie treu zu Jesus stehen. Das gehört auch zur realistischen Sicht des Lebens. Aber warum sagt Jesus zu dieser Frau: Weine nicht? Es ist doch eigentlich gut, wenn sie ihren Schmerz herausweinen kann. Ja, das ist gut. Es ist ein Stück Befreiung. Aber Jesus will mehr. Jesus hat einen viel stärkeren Trost. Seine Aufforderung, weine nicht, ist ein großartiger Hinweis auf die neue Welt Gottes, wo es nichts mehr zu beweinen gibt, wo Gott selbst alle Tränen für immer von den Augen seiner Kinder abwischt. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir mit unserem Herzen an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und der letzte Punkt, der vierte: Jesus vertröstet uns nicht auf das Jenseits. Er will unser Herr in diesem Leben sein. Vielleicht haben manche eben gedacht, ist das wieder diese berüchtigte Vertröstung auf ein besseres Jenseits? So eine Art christlicher Droge, die uns über die Härte des Lebens und des Sterbens ein wenig hinweghelfen soll? Machen wir uns diese Sache nicht so einfach. Vielleicht ist manchen der Gedanke, nach dem Tod Gott zu begegnen, alles andere als tröstlich. Wir müssen ja dem Gott begegnen, der uns hier Zeit und Geld und Macht und Menschen anvertraut hat, dem Gott, der jeden über die Verwaltung dieser Güter zur Rechenschaft ziehen wird. Wir müssen auch dem Herrn begegnen, der gesagt hat: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und in der Bibel steht der Satz: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Aber wenn dieser Grund nun steht, dieses Fundament, und wir uns diesem Fundament Jesus anvertrauen und unser Leben darauf gebaut wird, dann ist es ganz wichtig, wie es dann in 1. Korinther Kapitel 3 heißt: Ob jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, das heißt, das vergeht im Feuer nicht. Oder Holz, Stroh, Streu und Stoppel, was im Feuer verbrennt. Das wird uns ja deutlich geschildert. Was wird aus uns, wenn Gott unser Leben zur Sprache bringt? Was wird aus dir, wenn du ohne Jesus gelebt hast und ohne ihn in die Ewigkeit gehen solltest? Dann bist du verloren. Was wird aus dir, wenn du dich zwar einmal irgendwann bekehrt hast, aber Jesus nicht mit den dir anvertrauten Talenten und Gaben gedient hast? Mancher hat sich so an den Rand einer Gemeinde begeben und ist nur Zuschauer und er bringt seine Gaben nicht ein. Und Jesus möchte uns mittendrin sehen, wo wir unsere Gaben einbringen. Das braucht gar nicht zwanghaft zu geschehen und soll es noch nicht einmal. Sondern aus Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat, mitarbeiten mit dem, was uns anvertraut ist. Und das ist großartig, wenn man das darf. Ja, der Glaube ohne Werke ist tot, hat Jakobus geschrieben. Das war ja mal die Predigt, die ich hier mal gehalten habe. Der Glaube ohne Werke ist tot. Was wird, wenn die sorgsam verschwiegenen und zugedeckten Sünden vor Gott aufgedeckt werden und zur Sprache kommen? Es ist gut, wenn wir hier reinen Tisch machen und alles hingeben an unseren Herrn. All das, was hier steht, ist keine Vertröstung billigerweise auf das Jenseits, sondern eine Herausforderung an dein Leben im Diesseits und an mein Leben genauso. Tod und Ewigkeit fordern von uns die kritische Prüfung unseres Lebens und unserer Maßstäbe, nach denen wir leben. Sie drängen uns, nach Gottes Willen und seinen Maßstäben zu fragen und unser Leben darauf einzurichten. Und das ist gesegnetes Leben. Da machen wir viele Fehler. Da bleibt auch manches liegen, was wir hätten tun sollen. Aber wir haben einen Zufluchtsort, wo wir Vergebung finden, auch für unser Versagen. Das ist Jesus, der uns annimmt. Wir werden vor Gott schuldig werden. Aber wir werden schuldig bleiben, wenn wir nicht die Vergebung gesucht haben. Und da liegt der große Unterschied. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil es das Wunder der Totenauferweckung geben wird. Es gibt auch das Wunder der Vergebung durch Jesus. Und das ist großartig. Im Alten Testament steht einmal dieser Satz: Und wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Das heißt, es gibt nicht so viel Sünde, die nicht vergeben werden könnte. Und das ist frohe Botschaft. Das ist Evangelium. Es ist gut, wenn wir das aushalten angesichts des toten Sonntags, dass das Sterben und der Tod eine Realität ist. Aber es ist noch viel besser, und das ist der eigentliche Sinn, dass wir uns zu Jesus flüchten in seine ausgebreiteten Arme und sagen: Herr, hier hast du mich. Mit allem, was in meinem Leben richtig war, mit allem, was daneben gegangen ist, für alles, was Schuld war und für alles, was ich dir schuldig geblieben bin. Das alles lege ich jetzt vor dir ab und bitte um deine Vergebung und nehme sie im Glauben an und gehe froh meinen Weg. Und das ist wunderbar, dass ich so zu Jesus kommen und bei ihm bleiben kann. Vergebung und ewiges Leben sind Wirklichkeiten, wie auch Schuld und Tod Wirklichkeiten sind. Und Gott gebietet jedem von uns heute die Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben an. Was ist das für ein Angebot? Ich bin ja nur so ein bisschen Sprachrohr, versuche ich jedenfalls zu sein. Ich kann das Angebot nicht machen, weil ich genauso von der Vergebung lebe und von dem Leben, das Jesus schenkt, wie ihr auch davon leben sollt und dürft. Wenn wir das im Glauben erbitten und annehmen, dann ist Jesus bei uns und wir brauchen uns vor dem Sterben, das manchmal auch sehr unangenehm sein kann, aber nicht zu fürchten, weil Jesus durch dieses dunkle Tal mit uns geht zum Licht, das er selber ist, in Person. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus ist auch dann bei uns, wenn wir uns von einem lieben Menschen verabschieden müssen oder verabschieden mussten. Und er kann uns trösten. In der Bibel steht einmal, wie eine Mutter das Kind tröstet, das weint. Der kann es besser als du und ich und jeder Mensch, der das Trösten vielleicht auch ein Stück in Psychologie oder Theologie studiert hat. Wir müssen uns an Jesus halten. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Er ist auch bei uns, wenn uns Zweifel quälen, wenn die beruflichen Sorgen und die Situationen in der Ehe und Familie uns vielleicht nicht schlafen lassen. Er ist bei uns. Jesus will in unser Leben hineinsprechen. Wie damals zu Ostern, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Vergesst es nicht. Jesus sagt, ich bin Herr über das Leben und Herr über den Tod. Bei mir seid ihr geborgen für Zeit und Ewigkeit. Und wer da noch Zweifel hat oder wer sagt, mir fehlt das noch, bleibt doch nachher, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, hier zurück. Wir unterhalten uns, wir beten einander. Oder du suchst dir jemand anders, den du kennst. Und gib Jesus dein Leben ganz und gar in die Hände. Amen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben und des Betens vor Gott.